Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ja, es ist etwas ganz Besonderes, in meiner Heimatgemeinde predigen zu können. Und ich dachte, wo Ostern jetzt so langsam zu Ende geht, möchte ich mich jemandem nähern, der Schwierigkeiten hat mit der Auferstehung, weil ich traf eigentlich in meinem Leben nur Leute, also wenn sie nicht schon Christen waren, die Schwierigkeiten hatten, dass mit dem Tod nicht alles aus sein soll. Deswegen habe ich meine Predigt aus einem Zitat des Thomas, der auch ein weitläufiges Sprichwort geworden ist. Ich glaube nur, was? Kennt ihr den Rest? Was ich sehe. Ich glaube nur, was ich sehe. Und es ist tatsächlich wahr. Wenn wir sehen, hilft uns das zum Glauben, oder? Ich möchte von einem Skeptiker sprechen, der Jesus zwar gekannt hat, aber irgendwie blieben viele Fragen offen. Vor allen Dingen, wo es doch jetzt vorbei ist. Wo nach dem Einzug in Jerusalem nicht das Himmelreich auf Erden angefangen hat. Und was mir an Thomas so gefällt ist, er gehört nicht zu den Leuten in der Bibel, die den besten Ruf genießen. Oder? Den besten Ruf hat er nicht. Gut, es ist nicht wie Judas. Ne? Das ist noch eine andere Kategorie. Aber Thomas kommt gleich davor. Ein Jünger Jesu Christi voller Zweifel statt Gewissheiten. Eher pessimistisch veranlagt, skeptisch zuweilen, von vielen bisweilen sogar als der Ungläubige genannt. Versteht ihr alles im Glauben? Versteht ihr alles in der tollen Beziehung zu Gott? Habt ihr totales Vertrauen? Einige nicken, da will ich auch noch hin. Aber dass viele Fragen offen bleiben, ihr Lieben, dass man skeptisch ist, weil man das aus eigener Erfahrung nicht erlebt hat. Ihr Lieben, würdet ihr deswegen gerne ungläubig genannt werden? Hier, Peter der Ungläubige. Also wer so einen Ruf hat, ne? Jemand, der eher an die Macht der eigenen Vernunft glaubt. Ihr Lieben, das hilft mir, dass ich nicht so dumm bin, alles Mögliche zu glauben. Ich hoffe, ihr gehört auch dazu. Denken, ihr Lieben, hilft zum Glauben. Aber wer sich nur auf den menschlichen Verstand verlässt, ja, dem fehlt ja eine ganze Dimension oder mehrere. Die Dimension Gottes erfasst der menschliche Verstand nicht. Er gehört zu den Menschen, die von sich sagen, ich glaube nur, was ich sehe und muss zuerst, also bevor ich überhaupt zu einer Erkenntnis bereit bin oder komme, ich muss erst sehen und prüfen, weil ich es verstehen will. Ihr Lieben, obwohl es so viele Dinge gibt, die man gar nicht sieht und von denen wir annehmen, dass sie da sind. In unserem Universum gibt es eine Unmenge von Dingen, die für unser menschliches Auge auch ohne Brille nicht zu erfassen sind. Unsichtbar bleiben zum Beispiel elektromagnetische Wellen außerhalb des Lichtes, UV-Strahlung, Infrarot, Röntgen, Gamma-Radiowellen, extrem schnelle Bewegung, Mikros- mikroskopisch kleine Teile. Und was wir auch nicht sehen, ist unser eigener blinder Fleck. Den haben wir nämlich im Auge, da wo der Sehnerv auf die Netzhaut trifft. Und Strukturen, die kleiner sind als 0,1 mm, sehen wir auch nicht. Vom Sauerstoff, ihr Lieben, für den wir extra unseren Mund und unsere Nase öffnen und auch wieder ausatmen. Wir gehen davon aus, dass er da ist, aber sehen tun wir ihn nicht. Und trotzdem leben wir davon. Also besser ist das. Thomas vertraut nicht leichtfertig auf das, was man ihm sagt. Das finde ich sehr gut. Die dummen Schäfchen, die zur Kirche gehen und alles glauben, was der Pastor predigt. Ja, wie doof sind die denn? Sagt man uns Christen nach. Als wenn wir alles glauben, was man uns sagt. Er glaubt ja noch nicht einmal das, was andere von seinem ehemaligen Rabbi, Meister und Herren sagen. Er sei nämlich, haltet euch fest, ihr sitzt alle, er sei tatsächlich von den Toten auferstanden. Ja, ihr Lieben, wer glaubt denn sowas? Wer glaubt denn sowas? Bei denen, die das behaupten, ist wahrscheinlich der Wunsch der Vater des Gedanken. Wer würde sich von uns nicht wünschen, dass Jesus nicht auferstanden wäre? Aber ihr Lieben, Wünsche kannst du Tausende haben. Viele bleiben unerfüllt, als könnte man sich was wünschen. Und dann käme das auch so. Ihr Lieben, Tod ist tot. Basta. Das, denke ich, wäre eine Sache, die auch Thomas so hätte sagen können. Ihr Lieben, Tod ist tot. Tod ist tot. In seiner Art ähnelt Thomas wahrscheinlich vielen von uns. Auf jeden Fall sehr vielen, denen ich begegnet bin. Jeder Mensch, allerdings, den wir in der Bibel begegnen, wird uns zu einem Beispiel, einem Vorbild, wie wir vielleicht auch selber sind, hier und da in unserem Leben, mit unserer Art zu sprechen, zu handeln, zu denken und ja, auch unsere Art zu glauben. Was wissen wir noch von diesem ungläubigen Thomas? Die Bibel erwähnt zum Beispiel keinen Beruf von ihm. Wer wird mit seinem Beruf erwähnt? Petrus. Petrus wurde Fischer, musste später umlernen auf Menschenfischer. Gut, aber er blieb Fischer. Lukas. Lukas war Arzt. Lydia war eine Händlerin für Purpur. Und Thomas? Von Thomas wissen wir eigentlich relativ wenig. Wir lesen auch gar nicht, wie Jesus den Thomas berufen hat. Wo hat er den her? Wo hat er den gefunden? Wo sind die beiden sich begegnet? Was hat überhaupt gemacht, dass Thomas sagte, ich könnte mir vorstellen, dass der das wert ist, dass ich dem nachfolge. Und wenn es nur zum Gucken ist, vielleicht lerne ich ja noch was. Von seiner Begegnung mit Jesus wissen wir gar nichts. Von seiner Familiengeschichte wissen wir nur, dass er wahrscheinlich einen Bruder hatte, sehr wahrscheinlich, der ihm vielleicht sogar zum Verwechseln ähnlich sah. Er trägt nämlich den Zunamen der Zwilling. Aber von dem Zwilling wissen wir auch nichts. Eigentlich ist der Mann sehr diskret. Und trotzdem wird er uns zum Vorbild genannt. Manche hätten Thomas aufgrund seiner Skepsis, seid froh, dass ich nicht ins Französische falle. Manche hätten Thomas aufgrund seiner Skepsis vielleicht als schwierig bezeichnet. Kennt ihr solche Leute in eurer Umgebung, in eurer Familie, wo ihr sagt, oh Mann, ey, leichter wäre besser. Und da spreche ich noch nicht mal vom Gewicht. Oder würden andere euch, die euch gut kennen, als vielleicht schwierig in der einen oder anderen Art bezeichnen? Ich könnte mir vorstellen, dass die Lieblingsfarbe vom Thomas schwarz gewesen ist. Aber so richtig schwarz. Wie komme ich da drauf? Steht nicht in der Bibel. Da predige ich immer, was nicht in der Bibel steht. Aber ihr werdet damit zurechtkommen. Glaubt mir. Als Jesu Freund Lazarus in Bethanien gestorben ist, wir lesen das in Johannes 11, wollte sich Jesus nach einem Moment auf den Weg dorthin machen. Irgendwas sagte Thomas, dass die Leute in Bethanien nicht gut auf Jesus zu sprechen sind und ihn vielleicht steinigen würden, wenn er mit seinen Jüngern dort auftauchen würde. Ja, da würden wir alle gerne mitgehen, oder? Lasst uns also mit Jesus nach Bethanien gehen, sagt Thomas. Aber da klingt noch was mit. Ich fürchte aber, dass es für uns alle nicht gut enden wird. Seid ihr auch manchmal so vorausschauend? Stellt ihr euch auch schon Situationen vor, die noch kommen werden? Und malt ihr euch mit Farben aus, vielleicht Lieblingsfarbe schwarz? Die werden Jesus wahrscheinlich umbringen, wenn sie ihm nur zuhören und ihn sehen und uns gleich mit. Thomas, wenn du eine Gabe des Heiligen Geistes nicht hast, dann ist es die Gabe der Ermutigung. Oder? Warum immer so skeptisch? Warum immer so negativ? Das Evangelium heißt die gute Botschaft, nicht wahr? Die gute Botschaft. Und die gute Botschaft in diesem Text unter anderem ist, Jesus liebt Menschen wie Thomas, vom Typ Thomas. Wer fühlt sich dem Thomas ähnlich? Gibt es solche Leute unter euch? Grundsätzlich oder zeitweise? Dann seid gewiss, weil du vielleicht Schwierigkeiten hast, mit deinem Glauben, dieses oder jenes zu glauben, Jesus zu vertrauen, liebt Jesus dich wie verrückt. Menschen vom Typ Thomas werden geliebt. Dieser Charaktertyp, der in seinem Leben so oft viele Probleme hat mit sich selbst, mit den Umständen und mit den anderen. Die gute Nachricht ist, Jesus bevorzugt überhaupt keinen bestimmten Charaktertyp. Selbst die Leichtgläubigen und Dummen sind bei ihm herzlich willkommen. Genauso wie die Skeptiker und auch die Zweifler. Jeder darf mit seiner Art mit Jesus auf dem Weg sein. Ja, Jesus akzeptiert sogar, wenn andere uns eher als schwierig und eigensinnig ansehen und deshalb nicht gut mit uns klarkommen. Jesus sagt, ich komme mit jedem klar. Ich werde mit jedem klarkommen. Aber eines wird mit uns allen passieren, egal was für ein Typus du auch gerade bist. Eines wird mit uns allen passieren, die wir mit Jesus, aus welchen Gründen auch immer, auf dem Weg sind. Wie immer du auch zu Jesus kommst, wie immer du vielleicht anfangs gewesen bist, zögernd, skeptisch, mit deinem Vertrauen vorsichtig, mit deinem Glauben vorsichtig, eines, ihr Lieben, wird mit uns allen ganz sicher passieren. In der Gemeinschaft mit Jesus, in dem ihm zuhören und zusehen, sein Leben und sein Handeln ansehen, ihr Lieben, das wird uns innerlich verändern. Keiner, der zu Jesus kommt, bleibt so, wie er gekommen ist. Es wird besser. Es wird viel besser. Etwas Entscheidendes, etwas Grundlegendes in uns wird sich in der Gemeinschaft mit Jesus verändern. Niemand, der Jesus nachfolgen will und ihm sein Herz und seine Seele öffnet, wird so bleiben, hör gut zu, wird so bleiben wollen, nicht müssen. Er wird nicht so bleiben wollen, wie er vorher gewesen ist. Wer Jesus begegnet, will dieses andere Leben, will diesen anderen Sinn im Leben, will diesen ganz anderen Tiefgang. Jesu Gemeinschaft, seine Worte, sein Wesen werden in dir, in uns den Wunsch wachsen lassen, durch Jesus in unserem Leben eine Veränderung erfahren zu wollen. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein, veränder mich. Habt ihr sowas schon mal gebetet? Vielleicht heute Morgen auch? Ich bete das jeden Tag. Thomas ist ein Mensch, der sich viele Gedanken über das wahre Wesen der Dinge und auch des Lebens macht. Ihr Lieben, wie viele tun das nicht? Wie viele leben von einem Tag zum anderen? Ihr Lieben, das ist nicht Leben, das ist Existieren. Von einem Tag zum anderen. Aber dazu gehört Thomas nicht. Er will die Dinge begreifen. Als Thomas Jesus begegnet, fragt er sich bestimmt, was hat der für Tricks drauf? Was hat der für eine Masche? Das ist wie Zaubern, was der macht. Und woher hat er diese Rhetorik? Die redet und der zieht die Menschen an. Die wollen ihn hören. Und dann noch, was ist mit den Wundern? Das gibt's doch gar nicht. Was hat der vorbereitet? Was für eine Masche läuft da? Was ist da abgesprochen? Das ist ja wie im Zirkus. Der Mensch lässt sich leicht von spektakulären Dingen, auch von den vermeintlichen Dingen, die von Gott selber und seinem Geist bewirkt werden, von Wundern verführen. Wir lieben das, oder? Oder sind wir manchmal vorsichtig? Also Thomas gehört sicherlich zu den Vorsichtigen. Auch Thomas, wie viele andere mit ihm, sah mit eigenen Augen die Wunder Jesus. Aber ihr Lieben, sehen hilft auch nicht immer. Du kannst sehen und deine Fragen bleiben. Dann hast du zwar gesehen, aber es ist nicht verstanden worden. Es ist nicht deins geworden. Auch Thomas, wie viele andere mit ihm, hörte die lebendigen Worte und die Lehren von Jesus. Aber sie scheinen ihn nicht so innerlich gepackt und bewegt und umgewälzt zu haben, als dass es wirklich zu einem anderen Leben gekommen wäre. In einem gewissen Maße entscheidet sich Thomas, sein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Ja, schauen wir mal, was kommt. Schauen wir mal, was kommt. Und er entschloss sich tatsächlich, 3 Jahre zu investieren, um mit diesem Rabbi als sein Jünger mitzugehen und ihm zu folgen. Ja, Thomas hörte Jesus sagen, wer auf mein Wort hört und wer meinem Vater vertraut, ja nun ist die Sache mit dem Vertrauen bei Thomas immer so eine Sache, wer dem Vater vertraut, der mich gesandt hat, der hat schon jetzt das ewige Leben. Der hat schon jetzt das ewige Leben. Mag sich Thomas gedacht haben. Vielleicht kommt das noch, diese Gewissheit. Vielleicht kommt es noch, dieser Glaube. Oder er hört, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, der wird nie zu dem Leben aus Gott kommen. Und Thomas hat sich vielleicht gefragt, wie weit mag der Weg sein? Was kommt da noch alles auf mich zu? was soll da noch alles geschehen? Ist Thomas, während er mit Jesus die 3 Jahre auf dem Weg war, zu einem Jesus-vertrauenden, Jesus-verstehenden Jünger geworden? Du wirst sagen, Mensch, komm, 3 Jahre, da muss doch was passieren. Du, vielleicht gibt es Phasen in deinem Leben, die länger sind als 3 Jahre und du hast die entscheidenden Antworten nicht gefunden, nicht gehört. Oder wenn du sie gehört haben solltest, dann hast du sie nicht als das annehmen können, was dein Leben verändert. Wie viele von uns stellen sich in ihrem Herzen vielleicht dieselbe Frage: Was ist mein Glaube eigentlich wert? Wie viel wiegt der? Wie tief ist eigentlich meine Beziehung zu Jesus? Warum überwiegen in meinem Glauben die Zweifel und die Fragen? Vielleicht fragst du dich, wie komme ich zu einer lebendigen und fröhlichen Gewissheit in meinem Glauben? Ich möchte ja glauben. Kennt ihr das? Ich kann mir gut vorstellen, dass Thomas auch sagt, ich möchte ja glauben, aber es kommt nicht. Es überzeugt nicht. Es will nicht da rein. Es will nicht da rein. Viele, die von sich sagen, sie seien Christen, denken vielleicht Folgendes: Es genügt doch für mich zu glauben, dass Jesus mich gerettet hat und meine Sünden vergeben hat. Darauf habe ich mich sogar taufen lassen oder wurde getauft. Aber nach ihrer Hinkehr zu Jesus, nach ihrer Entscheidung für Jesus, bleiben sie, warum auch immer, innerlich stehen. Obwohl der Weg erst beginnt, bleiben sie stehen. Fahren nicht fort, in ihrem Glauben an Jesus zu wachsen, mit ihm zu leben, seine Kraft und seine Wunder auch tatsächlich in ihrem Leben zu erfahren. Sie hören auf, nach dem Wort Gottes zu leben und fallen wieder in ihre alten Gewohnheiten zurück. Das dauert mir zu lange. Das mag bei anderen funktionieren, aber ich erlebe das nicht. Sie finden viele Vorwände, nicht mehr zu den Versammlungen ihrer Gemeinde zu gehen, daran teilzuhaben, sondern leben ihren Glauben, na, dann eben für mich. Dann eben ganz privat, dann eben zu Hause, wie groß oder wie klein der Bildschirm auch immer sein mag. Es gibt viele von Ihnen, vielleicht gehört ihr auch dazu, oder einige von euch, die ihre erste Entscheidung für Jesus getroffen haben, aber noch nicht die zweite. Nämlich lernen in jeder Situation deines Lebens, was immer du daran auch nicht verstehen magst, und davon gibt es Tausende, trotzdem Jesus zu vertrauen. Ganz und gar zu vertrauen. Gerade für jemanden, der alles erst einmal für sich analysieren muss, alles ins Kleinste hinterfragen muss und vor allem alles und jedes mit dem Verstand verstehen muss, um zu begreifen. Ich verstehe dich manchmal, Thomas. Ich verstehe dich. Aber nun ist Jesus auch schon den dritten Tag tot. Nun ist Jesus schon den dritten Tag tot. Von den Römern und dem jüdischen Klerus gefangen genommen, verurteilt und gefoltert und kurz vor dem Sabbat auf dem Hügel Golgatha nahe der Stadt Jerusalem an ein Kreuz genagelt und dort jämmerlich gestorben. Und Jesus soll in wahrhaft apokalyptisch anmutenden Umständen. Es war wirklich schlechtes Wetter. Aber nicht, weil der Wetterdienst das vorausgesagt hat. Gestorben. Das war es also. Das war es also. Soll das wirklich alles gewesen sein? Kennst du diese Frage? Ob du sie laut aussprichst oder in deinem Herz, in deinen Gedanken? Soll das schon alles gewesen sein? Ich war noch lange nicht so weit, Jesus mein ganzes Vertrauen zu schenken. Ach, hätte ich doch nur mehr Zeit mit Jesus verbringen können und ihm noch anders zugehört. Ich hätte ihm viel mehr Fragen stellen sollen, als noch Zeit war. Aber ich glaube, vielleicht war ich noch nicht so weit. Was wird nun aus meinem Glauben an ihm? Was wird nun aus meinem Glauben an ihn? Thomas muss noch lernen, auf Jesus zu vertrauen, was auch immer die Umstände sein mögen. Thomas muss noch lernen, Jesus zu vertrauen, was immer er auch nicht versteht. Thomas braucht Zeit, um allein zu sein, um zu versuchen zu verstehen, was nicht zu verstehen ist. Jesus Christus, in dem er sein Vertrauen gesetzt hat, alles, was er an Glauben hatte, seinen ganzen Glauben, den er zur Verfügung hatte, seine ganze Hoffnung hat er in ihn gesetzt. Und nun ist er nicht mehr da. Da ist jetzt dieses Gefühl der Einsamkeit. Da ist auch dieses Gefühl von Wut und Enttäuschung. Sollte ich mich so geirrt haben? Das kann es doch nicht gewesen sein. Thomas zieht sich von den anderen zurück und verpasst den Moment. Oh ihr Lieben, wie oft ist dir das schon passiert im Leben und mir auch. Im falschen Moment wollte ich nicht da sein. Also ich habe mir nicht vorstellen können, da zu sein, weil ich dachte, das passiert nicht. Im falschen Moment, den falschen Moment verpasst zu haben, in dem der auferstandene Jesus seinen Jüngern erscheint. Und einer fehlt. Vielleicht mit Absicht. Das musste ich mir jetzt auch nicht noch antun. Zusammen heulen. Unser Unverständnis teilen. Wir sind doch nicht in einer Gesprächsgruppe, wo mir das helfen würde. Wir hören, dass Thomas einige Zeit später, kommt er doch zurück. Vers 25. Und wird mit einem Jubel. Also nicht, dass er kommt, aber mit einem Jubel über die Auferstehung Jesu begrüßt Thomas. Wir haben den Herrn gesehen. Er ist wirklich am dritten Tage auferstanden. Genauso wie er es uns gesagt hat. Wir haben ihn mit eigenen Augen gesehen. Wir hören Thomas nicht sagen, ich will euch nicht glauben. Das steht da nicht. Aber da steht, ich kann euch nicht glauben. Übrigens, die Jünger waren auch nicht besser als Thomas. Sie haben es ja auch nicht geglaubt, dass das wahr wird mit der Auferstehung. Aber als sie ihn sahen, selig die sehen und dann glauben. Auch wahr. Sehen hilft zum Glauben. Da sind die Jünger nicht anders als Thomas. Oder Thomas ist nicht schlechter als die Jünger. Er war nicht dabei, als er auferstand. Ich kann es nicht glauben, dass der auferstandene Jesus, von denen die Weggefährten, die kennen sich doch alle, soll er gesehen worden sein, ihr Lieben. Das klingt unrealistisch, was ihr mir da erzählt. Oder das klingt zu schön, um wahr zu sein. Wie viel zu schön, um wahr zu sein, hast du schon in deinem Leben verpasst? Ich auch. Zum richtigen Moment nicht da gewesen. Vielleicht sagt sich Thomas auch, das war bestimmt eine Erscheinung, was sie da erlebt haben. Und fragt vielleicht, was habt ihr denn geraucht? Habt ihr euch Pillen eingeworfen? Kriegt man das mit Alkohol hin? Jesus fehlt uns doch allen so sehr. Jetzt bildet ihr euch das schon ein. Es tut uns allen so weh, oder? Thomas muss sehen, um zu glauben. Jesus nimmt sich, und dafür liebe ich ihn. Wie oft hat er das für mich gemacht? Jesus nimmt sich besonders Zeit, damit auch Thomas endlich, kommt zu spät, aber ich komme extra für dich. So stelle ich mir Jesus vor. Er nimmt sich besonders Zeit, damit auch Thomas, der Skeptiker, der Mühe hat mit dem Glauben, an die Auferstehung glaubt. Als Jesus ein zweites Mal lebendig, weil tatsächlich von den Toten auferstanden, unter die Jünger tritt, scheint er nur für Thomas zu kommen. Also irgendwie fehlt, hallo, ich grüße einfach mal so in die Runde. Er wendet sich direkt an Thomas. Thomas, leg deine Hände auf meine Hände. Leg deine Hand auf meine durchbohrte Seite, da, wo die Soldaten mit ihrer Lanze zugestochen haben, um meinen Tod festzustellen. Und Thomas, der Skeptiker, der Ungläubige, glaubt und sieht. Glaubt und sieht. Keine gründliche Beweisaufnahme. Zeig mal her, Jesus, zeig mal her. Da stimmt doch irgendwas nicht. Und bohrt noch mal so und will gucken, ob der Daumen wirklich auf der anderen Seite wieder rauskommt. Nein. Keine Beweisaufnahme. Kein gründliches Untersuchen. Da ist doch bestimmt ein Trick dabei. Du hast ja immer so viel in deinem Sack. Staunend und sehend spricht Thomas. Das größte, das stärkste Glaubensbekenntnis, das ein Mensch in der Bibel gesprochen hat, von dem Ungläubigen Thomas, der so viel Mühe hat, Jesus zu vertrauen. Er spricht aus diesen Satz, mein Herr und mein Gott. Oh Gott, du bist es wirklich. Diese Worte aus dem Mund des Thomas sind übrigens der Höhepunkt des Johannesevangeliums, der Jesus Christus als seinen göttlichen Herrn und Retter für sich persönlich anerkennt. Diese Begegnung in diesem Moment verwandelt den Zweifel in einen lebendigen, gewissen Glauben. Erkennst du dich selber in Thomas wieder? Skeptisch? In manchen Glaubensfragen ungläubig? Oder mehr oder weniger vertrauensvoll? Hast du vielleicht, wie Thomas gesagt, erst will ich sehen, dann will ich glauben? Das ist auch so ein Satz aus meinem Leben. Ich musste an Julius Caesar denken. Für welchen Satz ist Julius Caesar berühmt? Also, welcher seiner vielen Sätze machten ihn berühmt oder seinen Satz berühmt? Ich kam, ich sah und ich siegte. Gallien. Ja, die armen Franzosen, die gab es ja damals noch gar nicht. Thomas sagt, ich kam, ich konnte mir nichts vorstellen. Ich sah, was meine Augen übergehen ließ. Und meine Skepsis war weg. Mein Unglauben war verflogen. Und ich glaubte. In den letzten Zeilen des Evangeliums schließt Johannes und sagt an dich und an mich. Diese Zeichen sind geschrieben, damit auch wir, die wir nicht sehen, glauben und vertrauen sollen. Wie glücklich können erst diejenigen sein, Vers 29, die Jesus nicht sehen und ihm doch vertrauen. In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Ostern. Jesus Christus ist auferstanden. Einige glauben es. Vielen Dank. Lasst uns beten. Herr Jesus, das ist wirklich die erste Geschichte, die wir kennen. Dass der Tod nicht alles ist. Dass du den Weg gebahnt hast aus diesem Unvermeidlichen in die Hoffnung des ewigen Lebens. Daran wollen wir festhalten. Möge unser Glauben und unsere Zweifel sich in Gewissheit und Vertrauen in deiner Gegenwart, in der Gemeinschaft mit dir verwandeln. Das ist unser Wunsch. Wir wollen uns verändern, hin zu dir und durch dich. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.